Heute darf ich euch zu einer ganz besonderen Folge Soka Fußball in Afrika begrüßen. Heute gibt's die erste Interviewfolge und genau auf dieses Format habe ich mich eigentlich am meisten gefreut. Es ist das eine, über die Geschehnisse zu berichten, etwas anderes, mit den Protagonisten direkt ins Gespräch zu kommen. Und mit Moritz Kossmann habe ich heute einen echten Insider im südafrikanischen Fußball zu Gast. Mehr als 20 Jahre hat er in Kapstadt verbracht und den Fußball in all seinen Facetten kennengelernt. Seinen Weg erklärt er uns gleich selbst. Ihr werdet aber merken, dass es im deutschsprachigen Raum wohl nur wenige Menschen gibt, die so viel über den Fußball im Land wissen und auch so viel Leidenschaft dafür versprühen. Also, ich halte euch mal nicht länger auf. Ab geht's ins Interview. Ja, Moritz, schön, dass du so kurzfristig Zeit hattest, mit mir über den Fußball in Südafrika zu sprechen. Kurz vorgestellt habe ich dich und dein Wirken ja schon. Dann können wir gleich mal zur ersten Frage übergehen. Du hast ja jetzt einige Jahre im Fußball, besonders in Kapstadt, gewirkt, vor allem eben in der Jugendausbildung. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du eben ja nach Südafrika auswanderst? Und ja, kannst du mir ein bisschen Einblick in deine Geschichte da geben?
Ja, ich war am 20 Jahre in Südafrika insgesamt. Und das war ursprünglich familienbedingt, dadurch, dass mein Vater 2004 einen Job bei der Uni Stellenbosch ist 40 Kilometer außerhalb von Kapstadt, angenommen hat. Da sind wir dann hingezogen und ich habe am Anfang Fußball gespielt, so wie viele Kinder in Deutschland halt auch, und wollte das auch sehr gerne in Südafrika machen. Es war damals noch so, dass halt sehr viel Rugby und Cricket gespielt wurde in den Schulen, wo ich dann hinkam, was halt für mich erstmal Kulturschock war, weil der Fußball schon sehr zentral war zu meiner Kindheit. Und ja, habe dann auch selber gespielt auf einem relativ guten Niveau in Südafrika. Und ja, nach der Schule habe ich mich dann entschieden, was will ich machen mit meinem Leben. Und da war das Trainerdasein sehr, sehr attraktive Option. Ich hatte neben dem Spielen zum ersten Mal 2009, als ich war damals 16, angefangen, ein bisschen Trainerei zu machen. Also muss man sich vorstellen, wie in einer Fußball-AG in Deutschland, sowas ähnliches. Und habe dann 2011 bei Young Bafana angefangen. War dort 6 Jahre lang Trainer von 2011 bis 2017. Danach bin ich gewechselt zu Ubuntu Cape Town, Ubuntu Football Academy und Ubuntu Cape Town. Die hatten damals sich eine Franchise in der zweiten Liga in Südafrika gekauft und war dann, hatte dann eine Doppelfunktion von U16-Trainer und Co-Trainer bei den Profis. War auch zu dem Zeitpunkt der jüngste Trainer im Profibereich in Südafrika und war dann 2 Jahre lang in der zweiten Liga mit Ubuntu. Dann im zweiten Jahr ist der Verein leider abgestiegen und ja, dann war es halt natürlich finanziell für den Verein erstmal eine große Umstrukturierung nötig und sie haben es dann so gemacht, dass sie mir die Position angeboten haben, Technical Director für die Senior Phase von dem Verein zu sein. Das heißt U15, 16, 18 und halt dann die Männer. Sprich, es wurde die erste Mannschaft wurde dann in der dritten Liga eher zu einer U21, U19 so. So ein bisschen wie eine zweite Mannschaft vom Profiverein. Und die habe ich dann auch 2020 selber als Cheftrainer übernommen. Wir hatten damals einen sehr guten Jahrgang, 2001 geborene und 2002 geborene Spieler. Mit denen sind wir in der U18 nationaler Meister geworden. Und ja, habe es dann übernommen und war 3 Jahre lang Cheftrainer. Das Ziel war in der dritten Liga eigentlich immer Spieler in den Seniorenbereich integrieren und zu Profivereinen bzw. Perspektive Europa weiterzuentwickeln und auszubilden dafür. Und ja, Ziel eher eigentlich nicht Abstieg. Wir haben dann im ersten Jahr waren wir sogar Dritter und haben um den Aufstieg gespielt, obwohl es eigentlich nicht darum ging. Und im zweiten Jahr waren wir Zweiter und noch bis zum letzten Tag haben um den Aufstieg gespielt. Und dann hatte ich ja Angebot von Cape Town City. Cape Town City ist ein Erstligist in Cape Town. Die sind normalerweise in der ersten Liga zwischen, sage ich mal, Position 5 und 3 anzusiedeln, so ungefähr. Also schon oben mit dabei. Und die haben mir ein Angebot gemacht als Jugendchef und als Trainer für die zweite Mannschaft, die in dem sogenannten Dusky Challenge spielt. Da werden wir vielleicht auch später sicherlich noch zu sprechen drauf kommen. Und das habe ich dann jetzt ein Jahr gemacht. War ursprünglich ein 3-Jahres-Vertrag und hatte dann aber die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, indem ich hier zur SV Ried wechsle. Und dementsprechend habe ich den dann nicht erfüllt, aber es war ein ja, sehr gutes Jahr. Es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ich verfolge es immer noch. Ich war jetzt 20 Jahre da und sehe mich auch selber auch eher als Deutsch-Südafrikaner oder südafrikanischer Deutscher, weil ich habe länger da gelebt als in Europa. Und ja, verfolge es sehr, sehr eng und freue mich über, wie gut die Spieler es da machen.
Ja, und in all den Jahren hast du ja wahrscheinlich auch sehr viel Erfahrung gesammelt und bist wahrscheinlich auch mit viel unterschiedlichen Bedingungen konfrontiert worden. Wenn du uns da mal so ein bisschen mitnimmst, ja, wie kann man sich das vorstellen? Wie sind die Fußballplätze gerade vielleicht für die Jugendmannschaften beieinander? Und war auch immer genug Equipment, sei es auch nur Wasser zum Training oder sowas vorhanden? Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
Ja, das ist natürlich unterschiedlich, auf welchem Niveau man arbeitet. Ich würde erstmal sagen, es ist wichtig zu verstehen, dass in Südafrika, obwohl Südafrika natürlich im Rugby weitaus besser als im Fußball ist, ist Fußball Nationalsport, weil es von den meisten Leuten praktiziert wird. Und es gibt auch im Großraum Kapstadt, wenn man Männer und Frauen zusammenrechnet, über 500.000 aktive Fußballer. Also es ist schon extrem viel, wenn man das ganze Land rechnet. Und aber es ist natürlich ein bisschen anders von den Voraussetzungen. Wir hatten zeitweise bei den verschiedenen Vereinen, wo ich war, schwierige Bedingungen, vor allem im Raum Kapstadt, sind Platzverhältnisse nicht unbedingt die besten, so im generellen Sinne. Es hängt auch damit zusammen, dass 2016 bis 2019 eine große Trockenperiode war, die wirklich extrem schwer war, wo es fast so war, dass der sogenannte Day Zero gekommen wäre, wo Wasser nicht mehr aus den Leitungen geflossen wäre. Das ist dann nicht passiert, aber dementsprechend kann man sich vorstellen, dass Fußballplätze dann nicht so Nummer 1 auf der Liste waren. Plus man teilt sich halt oft die Facilities mit anderen Sportarten, mit Rugby, mit Cricket und so weiter. Rugby ist jetzt auch nicht unbedingt das, was das Beste ist für das Geläuf. Aber ja, im Zuge von der WM 2010 gibt es ein sogenanntes Legacy Project im Großraum Cape Town. Das ist aber sehr speziell für Cape Town, weil im Rest von Südafrika wird eigentlich nur auf guten Gras oder auf Grasplätzen gespielt. Man muss auch dazu sagen, dass in Johannesburg und Durban, das sind halt die beiden anderen großen Epizentren, Gras grundsätzlich mal besser wächst und die Grasplatzverhältnisse besser sind und Fußball auch in den Municipalities jeweils einen deutlich höheren Stellenwert hat. Aber in Kapstadt gab es halt durch dieses Legacy-Projekt ganz, ganz viele Kunstrasenplätze, die gebaut wurden. Also im Großraum Cape Town kenne ich alleine über 20 Kunstrasenplätze, die auch zum Teil gut behütet und gepflegt werden. Andere leider nicht so, wo es dann so ein bisschen wild wird und die halt dann auch sehr schnell mal vandalisiert werden. Aber diese Kunstrasenplätze, das war wirklich eine sehr, sehr gute Sache und hat auch der Qualität des Ganzen extrem nachgeholfen. Bei Cape Town City ist Erstligist, man kann das, glaube ich, vom Niveau mit der österreichischen Bundesliga schon gut vergleichen, was Cape Town City so spielt. Und das sind natürlich dann andere Verhältnisse, es sind halt Profi-Verhältnisse. Obwohl wir mit der U21 auch viel auf Kunstrasen gemacht haben, was aber wegen halt der schwierigen generellen Platzverhältnisse in Cape Town auch gut war. Und auch, sage ich mal, wenn man Spieler in eine gewisse Richtung entwickeln will, erstmal ja zielführend ist. Also summa summarum, es kann schon schwierig sein, aber es hängt natürlich stark vom Niveau ab.
Und ein anderes Thema, was ja auch oft im Zusammenhang mit dem Fußball im Gesamtafrika besprochen wird, ist ja diese an Absprachen halten, aber auch das generelle Chaos von der Organisation manchmal. Hast du das in Südafrika auch erlebt? Weil ich habe zum Beispiel mit Dennis Francais gesprochen, der im Sudan gespielt hat, der in Kamerun gespielt hat, wo er auch gesagt hat, ja, du triffst Absprachen und 2 Tage später weiß keiner mehr was davon. Wie hast du das Ganze wahrgenommen und vielleicht auch schlechte Erfahrungen gesammelt?
Ja, also es ist einfach anders. Ich weiß nicht, ob man es als gut oder schlecht betiteln kann. Ich sage jetzt mal so grundsätzlich, dass im zentraleuropäischen Raum Struktur und vor allem an Zeitpläne halten jetzt erstmal wichtiger ist als in Afrika und auch Südafrika, weil halt auch viele junge Menschen nicht aus dem strukturiertesten Umfeld kommen. Und da kann man sicherlich entgegenwirken. Aber ich finde auch, man kann sich von einer gewissen Unbekümmertheit als Zentraleuropäer auf alle Fälle eine Scheibe abschneiden. Ich bin mit vielen jungen Menschen in Berührung gekommen, die halt täglich und wöchentlich Überlebenskampf haben. Und es gibt, so böse wie sich das anhört, im Leben wichtigere Sachen, als sich an Zeitpläne zu halten. Klar ist es wichtig und klar ist es Struktur im Profibereich auch unbedingt eine Sache, die man achten sollte. Aber in deren Leben, wo Onkels, Tanten, Eltern erschossen werden, wo kein Geld zu Hause da ist für Essen, wo sie manchmal eine Mahlzeit am Tag bekommen, gibt es wichtigere Sachen. Und ich finde, das muss man ehrlich gesagt eher respektieren und sollte auf keine Fälle darauf hinabschauen, auf irgendeine Art und Weise, weil es ist einfach so, dass wir hier in Zentraleuropa ein ganz anderes Level von Privileged Life haben, als was da ist. Das ist auch geschichtlich bedingt, ne, wenn man sich über so die letzten paar hundert Jahre mal nachdenkt. Und ja, ich finde einfach, sie können lernen, generell im Fußball auch dass Struktur im Profibereich und im guten Jugendentwicklungsbereich sehr wichtig ist. Aber man kann auch einfach von den Menschen da viel mitnehmen. Und das war für mich und eine sehr, 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 sehr prägende Erfahrung einfach.
In der Außenwahrnehmung vom Fußball in Südafrika sind natürlich die 3 großen Clubs vielleicht so, die Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns und Orlando Pirates. Ja, die überstrahlen so ein bisschen den Rest, kommen ja aus Johannesburg und Pretoria. Würdest du sagen, das sind die Fußballzentren? Jetzt hast du vorhin noch Durban genannt. Und wie sah es auch in Kapstadt aus? Ja, wie nehmen die Fans den Sport an? Kommen viele zu den Spielen? Und generell, welchen Stellenwert hat das Ganze in Südafrika?
Also, wenn man sich's anschaut, ist es sicherlich so, dass das Chiefs der am besten unterstützteste Verein ist. Es war auch bei Cape Town City so, dass wenn du zu Hause gegen Kaizer Chiefs spielst, hast du 30.000 im Stadion und davon sind erstmal 25.000 Chiefs-Fans. Weil halt Chiefs im ganzen Land eine Popularität hat, die extrem, extrem hoch ist. Die haben auch Millionen Mitglieder. Viele Millionen Mitglieder. Ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, aber es ist extrem. Pirates ist eigentlich der älteste Traditionsverein. Ich glaube, die sind 1937 gegründet und haben auch eine sehr große Unterstützung. Das Soweto Derby, wenn Pirates gegen Chiefs spielt, ist immer restlos ausverkauft. Es sind über 90.000, die sich das anschauen. Das kann man auch wirklich als Erfahrung wärmstens empfehlen, wenn man großer Fußballfan ist. Ist es, glaube ich, eins der 10 größten Derbys vom Zuschauerinteresse weltweit. Das kann ich wirklich nur empfehlen, mal in Johannesburg in der Soccer City Chiefs Pirates zu schauen. Und dann hast du Sundowns, die auch Traditionsverein sind. Aber halt, die wurden in den frühen 2000er Jahren von Patrice Motsepe übernommen. Patrice Motsepe ist der Präsident von CAF, das ist die afrikanische UEFA. Und ist Milliardär, auch in Euro Milliardär. Und Patrice Motsepe ist extrem finanziell involviert mit seinem Fußballverein und packt da richtig, richtig viel Geld rein. Und man muss sagen, dass in den letzten Jahren bei Sundowns wirklich richtig gute Arbeit geleistet wurde. Und die haben nach Corona insbesondere finanziell nochmal draufgepackt. verpflichten mittlerweile Spieler für 3-4 Millionen Euro und ja, sind in der Liga in den letzten Jahren extrem enteilt, muss man sagen, und waren sehr oft sehr früh Meister, haben eine ganz hohe Breite von Qualität im Kader und ich würde auch sagen, dass da die besten Spieler von Südafrika spielen im Moment bei Sundowns und nicht unbedingt in Europa. Ziel da ist es, dass sie sich eher auf dem Kontinent orientieren. Also sie waren 2017 mal afrikanischer Meister in der CAF Champions League, waren jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer im Halbfinale, Viertelfinale und wollen da nochmal kontinentalen Titel holen und haben sich auch schon für die Club-WM 2025 qualifiziert. Und Patrice Motsepe hat auch vor, dass sein Verein da eine starke, große Rolle spielt bei dem Ganzen. Und dementsprechend orientiert sich Sundowns globaler als der Rest von Südafrika. Man muss sagen, dass Pirates aber in letzter Zeit mit dem Trainer José Rivero, sein Spanier, extrem gut im Kommen ist. Sie haben jetzt auch am Wochenende das MTN8-Turnier gewonnen. Das ist so ein Pokalwettbewerb. Und waren jetzt eigentlich stabil Nummer 2 hinter Sundowns. Die Frage ist, ob sie dieses Jahr vielleicht auch in der Liga angreifen können. In den Pokalwettbewerben sind sie sogar erfolgreicher als Sundowns und haben auch einen guten Kader und würde ich sagen, sind im Moment klar die 2. Chiefs hat zuletzt im Corona-Jahr 2020 um den Titel gespielt mit Ernst Mittendorf als Trainer und haben in den letzten Jahren aber leider den Anschluss verloren, muss man sagen. Und sind im Moment eigentlich, müsste jetzt bei Chiefs, nachdem sie letztes Jahr, glaube ich, nicht mal in den Top 10 waren am Ende, eigentlich eher das Ziel sein, wieder oben in der Tabelle Anschluss zu finden, obwohl sie so extrem gut unterstützt sind. In Cape Town war jahrelang Ajax Cape Town die Nummer 1. Das war der Verein, der 50% Ajax Amsterdam gehört hat. Die haben auch eigentlich die meiste Zeit oben mitgespielt. Und haben in der Jugendausbildung in Südafrika eine vorreitende Rolle gehabt. Da kamen ja auch Spieler wie Benny McCarthy durch, der mit Porto die Champions League gewonnen hat, oder Steven Pienaar, der jahrelang in der Premier League war. Tulani Serrero hat für Amsterdam gegen Barcelona 2012 getroffen. Also da kamen auch wirklich richtig gute Spieler raus. Dieses Projekt Ajax Cape Town ist dann 2021 zerfallen. Mittlerweile spielt der Verein jetzt wieder in der zweiten Liga mit dem Ernst Mittendorf als Trainer. Cape Town Spurs heißt er jetzt. Und in Cape Town ist mit Stellenbosch und Cape Town City 2 gute Erstligisten. Würde ich sagen, beide sehr konkurrenzfähig. Beide wahrscheinlich unter den Top 5 anzurechnen. Und bei beiden wird auch wirklich sehr gute, langfristig angelegte Arbeit durchgeführt. Größerer Fokus auf Jugendspieler durchbringen, als was es bei den sogenannten Big Three ist. Und ja, man muss auch sagen, der John Comitis, der Chairman von Cape Town City ist, ist ein extrem großer Fußballfachmann als Chairman. Da muss man sagen, der hat extrem gute Arbeit geleistet, damit er den Verein City in den letzten 8 Jahren so etabliert hat. Und Stellenbosch gehört dem Johann Rupert, das ist der zweitreichste Mensch in Afrika. Aber der Verein wird jetzt nicht so wie Sundowns geführt, sondern da geht es auch ums ganz solide Wirtschaften und sich peu à peu hocharbeiten, aber steht dementsprechend auch auf richtig guten, soliden, festen Fundament. Und haben sich auch in den letzten Jahren halt sehr, 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 sehr gut etabliert. So, Cape Town hat 2 Vereine, die eine gute Rolle spielen und die auch Gott sei Dank für junge Spieler eine richtig gute Anlaufstation sind. In Durban gibt's einige Profivereine, der Traditionsverein wäre AmaZulu. AmaZulu ist so ein bisschen high and low in der Liga, waren vor ein paar Jahren mal Zweiter, jetzt eher so im Mittelfeld angesiedelt. Ist auch eigentlich ein schlafender Riese, auch viele Fans. Aber ja, wie gesagt, sehr, sehr wechselhaft in den letzten Jahren. Und die anderen Teams in Durban sind in der ersten Liga eigentlich klassische Teams, die eher im Mittelfeld der Tabelle zu finden sind. Man muss dazu sagen, dass in Südafrika gibt es ein Franchise-System. Also man kann sich einen Verein kaufen und kann ihn dann auch relativ mit relativ wenig Regularien umsiedeln und auch umbenennen. Und deswegen ist es so, dass viele Vereine, die vor 20 Jahren oder 30 Jahren noch eine gute Rolle gespielt haben, mittlerweile nicht mehr gibt. Oder die werden dann hin und wieder mal neu belebt. Aber da ist halt nicht unbedingt die größte Kontinuität. Halt auch Cape Town City gibt es erst seit 8 Jahren, Stellenbosch glaube ich seit 7 Jahren. Und das ist natürlich was anderes wie Sundowns, Kaiser Chiefs und Orlando Pirates.
An der Stelle wahrscheinlich auch nochmal so eine kleine Empfehlung, sich wirklich die Highlights vom Pokalfinale am Wochenende anzuschauen. Das 2:0, kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, ob der Freistoß jetzt da ausgeführt werden darf, wo er ausgeführt wurde, aber ist so passiert. Gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du hast ja den Fußball vor allem in der Ausbildung auch kennengelernt. Worauf wird da besonders Wert gelegt in Südafrika? Ist es das Taktische, ist es vielleicht auch das Körperliche? Und was kommt deiner Meinung nach in der Ausbildung ein bisschen zu kurz in Südafrika? Aus fußballerischer Sicht gesehen?
Ich würde erst mal sagen, dass Südafrika ist aus geografischer Sicht ein sehr schwieriges Land für Jugendentwicklung, weil es so groß ist. Also in Deutschland kann man ja relativ einfach das Land in 3 teilen und hat dann seine Jugendbundesligen. In Südafrika hast du halt die 3 großen Population Centers, die sind aber 1800 beziehungsweise 1600 Kilometer auseinander. Und deswegen ist nationale Konkurrenz im Jugendbereich sehr, sehr schwierig. Ganz zu schweigen davon, von all den Talenten, die dazwischen kommen aus den Rural Areas, wo es halt noch weniger gibt. Deswegen ist der wichtigste Schritt in den letzten Jahren gewesen, das Establishment von dem sogenannten Disky Challenge. Das ist eine so vorzustellen wie Premier League 2 in England, also ein Wettbewerb, der außerhalb des Ligensystems stattfindet und ist eine U21-Liga für die erste Liga, wo halt auch ganz normal zu Heim- und Auswärtsspiele stattfinden und du spielst gegen alle Vereine und das ist Pflichtauflage von der Liga, dass du dir eine Mannschaft in der Liga haben musst. Und deswegen ist es mittlerweile so, und das gab es vor 8 Jahren, 9 Jahren, 10 Jahren noch nicht, dass junge Spieler im Alter 16, 17, 18, 19, 20 Jahre gegen Spieler aus den anderen Provinzen Woche für Woche spielen, Strength for Strength. Und halt auch noch on top of that bekommen sie die Erfahrung, jede Woche, jede zweite Woche auswärts fliegen, in ganz anderen Konditionen zu spielen. Man muss sich mal vorstellen, es kann jetzt genau um die Jahreszeit kann es sein, dass in Cape Town 15 Grad windig und Regen ist und in Durban 30 Grad. Und da musst du erstmal machen. Oder nach Johannesburg fliegen, es ist 2000 plus Meter über Meeresspiegel. Kapstadt ist Meeresspiegel. Also es ist auch ganz schwierig. Und das ist halt für die jungen Spieler eine super Erfahrung. Und man merkt auch jetzt in den letzten Jahren, wie viel öfter es passiert, dass junge Spieler sich früher etablieren. Was ist halt vor 10 Jahren war es so, dass die südafrikanische Liga sehr, sehr alt war im Schnitt. Und da ist das Establishment von dem Disky Challenge ganz wichtig gewesen. Es ist auch eine Liga, wo taktisch gut gearbeitet wird. Ich habe letztes Jahr da gespielt. Mit Sundowns war eine herausragende Ballbesitzmannschaft da. Ich glaube, bei City haben wir auch in die Richtung extrem guten Fußball gespielt. Du hast mit Stellenbosch jemanden, der eher tiefer spielt und auf Konter, aber in dem auch extrem effektiv ist. Du hast mit Orlando Pirates was Ähnliches. Du hast mit Kaiser Chiefs so mit Anführungsstrichen den schönen Fußball, wo auch ein Dribbling mal etwas mehr zelebriert wird und bekommst halt so eine Bandbreite. Und das ist, glaube ich, in der Jugendausbildung auch ganz, ganz wichtig. Junge südafrikanische Spieler identifizieren sich erstmal primär über Technik und individuelles taktisches Vermögen. Du hast extrem viele gute Dribbler. Du hast viele Spieler, die extrem kreative Lösungen finden können, die unter Druck am Ball sehr, 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 sehr gut sind. Und ja, da ist es einfach wichtig, denen dann in den späteren Jugendjahren auch ja, beizubringen, wie sie diese Stärken einbringen können in einem funktionierenden taktischen System. Weil in den ersten Jahren der Entwicklung ist das halt viel weniger als in Europa ein Fokus. Und deswegen ist es wichtig, das einzubringen, aber es harmonisch einzubringen, so dass es sie nicht beschneidet, sondern so, dass es ihnen ein Fundament gibt, auf dem sie ihre Qualitäten noch besser ausspielen können. Und ja, Johannesburg, Gauteng, generell ist der Fußball ja ballbesitzorientiert, sehr orientiert auf Kombinationsspiel. In Cape Town ist der Fußball traditionell eher direkter, auf Tempo angelegt, auf Umschalten. Da haben wir aber mit Ubuntu und dann auch mit City eher gegengewirkt und haben sozusagen eher Johannesburg-Fußball gespielt mit unserer eigenen Note. Aber ja, wenn man diese Stärken auf nationaler Ebene gewinnbringend gut vermischt, dann hat man da wirklich was extrem Potentes. Und ja, ich muss sagen, da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Aber auch wenn ich jetzt schaue, so südafrikanische junge Spieler, geboren zwischen 2001 und 2008, 2009, da sehe ich eine goldene Generation, die da gerade heranwächst. Und da bin ich extrem positiv gespannt auf, was da in den nächsten Jahren passiert.
Ja, eine goldene Generation wäre ja auch bei der WM 2010 nicht schlecht gewesen. Da hat man ja so gehofft, dass die WM auch einen Hype im Land rund um den Fußball nochmal einen größeren Aufschwung bringt, als es am Ende des Tages vielleicht dann auch langfristig zu sehen war. Und wie würdest du sagen, wie präsent ist diese WM in dem Land noch und werden die gebauten Stadien, Trainingszentren heute noch genutzt oder ist es so wie bei so vielen Afrika-Cups, dass dann Stadien, die extra für das Turnier gebaut wurden, verfallen und danach einfach nicht mehr genutzt und unterhalten werden?
Teils. Also man muss sagen, dass der WM, der fehlende langfristige WM-Aufschwung vielleicht auch sehr mit der politischen Situation des Landes zu tun hat. Also ich würde das jetzt ehrlich gesagt nicht so auf den Fußball festmachen. Trainingszentren wurden auch wenige gebaut. Es war halt eher die Stadien. Also Trainingszentren haben sie eher über, ja, an Schulen und sonstige Sachen gelöst. Die Stadien werden genutzt. Also in Cape Town ist das WM-Stadion. Wir haben da mit City, hat die erste Mannschaft immer gespielt eigentlich. Das wird auch für Rugby genutzt. Also es ist gut genutzt mittlerweile in Durban. Das Moses Mabhida Stadium ist sehr, sehr gut genutzt. Es ist auch mittlerweile richtig gut im Außenbereich aufgebaut worden. Also die haben da so, da gibt's Gyms und Cafés und Restaurants im Außenbereich des Stadions. Man kann sogar vom Stadion runter Bungee jumpen, wenn man das will. Man kann da hochfahren und Aussicht über Durban genießen. Also sehr kreativ gemacht. Das ist gut genutzt. Und also die Stadien sind nicht zerfallen. Ich glaube, in Cape Town habe ich ja schon über dieses Legacy-Projekt mit den Kunstrasenplätzen geredet. Das war gut. Und ich glaube, die WM hat der Liga sehr, sehr viel gebracht, also dem Profibereich, weil die südafrikanische erste Liga und zweite Liga ist administrativ sehr, sehr gut aufgestellt. Wahrscheinlich in Afrika entweder die 1 oder die 2. Die arbeiten in dem Bereich hochprofessionell, haben einen ganz, ganz hohen Standard, was Fußballausrichtung angeht und haben durch um 2010 herum gab es auch den wahrscheinlich den wichtigsten Moment für Profifußball in Südafrika und das war der Fernsehvertrag, den die PSL mit Supersport hat und der ist der Herzschlag vom Profifußball in Südafrika, weil dadurch finanzieren sich die meisten Vereine letztendlich und dadurch hat sich das Ganze extrem professionalisiert und dadurch ist es auch so, dass man in Südafrika als Profifußballer richtig reich werden kann. Und das war vor 20 Jahren nicht unbedingt der Fall. Und also es hat schon viel gebracht, aber es hat wahrscheinlich oben an der Spitze mehr gebracht als in der Breite.
Auf jeden Fall super spannende Einblicke. Und ja, wenn ich noch ein bisschen persönlicher werden kann, welche Anekdote aus deiner Zeit in Afrika wird denn, also in Verbindung mit Fußball, wird für dich immer in Erinnerung bleiben, weil es einfach so kurios war oder weil es so lustig war oder ja, weil es auch so schön war? Hast du da was für uns, eine kleine Geschichte, die du uns erzählen könntest?
Ach, da gibt's ganz, 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 ganz viele. Ich kann mich erinnern an unser erstes Auswärtsspiel mit Ubuntu in der zweiten Liga 2017 in Toyandu. Toyandu ist in Limpopo, fast an der Grenze zu Mosambik. Da muss man dann erstmal nach Johannesburg fliegen. Das sind 2 Stunden, dann von da 7 Stunden im Mannschaftsbus. Und dann sind wir da angekommen. Toyandu ist so ein kleines Dorf eigentlich, also wirklich kleine Kleinstadt. Und du spielst am nächsten Tag gegen Black Leopards und denkst dir so, okay, wen interessiert das jetzt? Weil es ist zweite Liga Südafrika. Und du hast dann einfach 15.000 Leute im Stadion. Und spielst gegen Black Leopards und machst in der Halbzeit einen Team-Talk. Und das Stadion ist halt aus Stahl gebaut. Also es ist schon solide konstruiert, aber es ist aus Stahl. Und du merkst einfach nur oben über dir drüber, wie es nur auf die Tribüne gehämmert wird. Und das ist eine sehr unwahrscheinliche Kulisse so. Du spielst in 30 Grad. Und wir haben am Ende von dem Spiel 2-2 unentschieden geholt. Und es war dann so, dass ja von der Local Crowd, obwohl es so, so weit weg ist, es fühlt sich wirklich wie ein ganz anderes Land an, wurde uns sehr, sehr viel Respekt gegenüber gezollt. Und das fand ich wirklich cool und finde es auch cool, dass halt in so kleinen Städten, die eigentlich eher ja verlassen, ein bisschen hoffnungslos sind, der Fußball so zelebriert wird. Ich habe natürlich viel kuriosere Geschichten. Ich kann vom Training erzählen, wo uns mal von Waffen geschossene Bullets über den Kopf geflogen sind. Das gab es auch. Also solche Sachen, die eigentlich überhaupt nicht schön sind. Wir hatten auch Training, wo mal Pavian am Feld oder übers Feld gerannt ist. Das gibt's auch. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich in den ganzen Jahren als Trainer wirklich extrem viele positive Erfahrungen gemacht und würde das Ganze echt um keinen Preis missen wollen.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Klingt auf jeden Fall echt super spannend und wahrscheinlich für jeden Groundhopper dann auch nochmal eine Empfehlung, sich dann dahin zu verirren.
Also wer nach Toyandu es schafft, um sich Black Leopards anzuschauen, hat von mir auf alle Fälle seinen Respekt verdient als Groundhopper.
Auf jeden Fall. Und hast du dann den Fußball in Afrika, also auf dem Kontinent, auch außerhalb von Südafrika erlebt? Und wenn ja, welche Erfahrungen hast du gesammelt? Weil ich meine, es gibt natürlich Länder wie Lesotho oder Swasiland, die ganz nah sind oder vielleicht doch so fern von Kapstadt. Aber was hast du da für Erfahrungen gesammelt, falls du eben dort auch mal hingekommen bist?
Ich habe leider sehr wenig, nur indirekt. Halt. Ich habe mit vielen Spielern zusammengearbeitet, die von da waren. Im Profibereich, aber auch im Jugendbereich, zum Beispiel Munashe Garananga ist aus Zimbabwe, der war bei uns bei Ubuntu für all die Jahre Jugendspieler. Und die Anekdote will ich vielleicht schon erzählen, weil Munashe in Südafrika gibt es eine sehr strenge Ausländerregelung. Also darfst eigentlich nur 5 haben im Profibereich und deswegen sind die Vereine da sehr, 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 sehr selektiv, wen sie auswählen dafür. Also konnte er als junger Zimbabwe, hatte es schwer, einen Südafrika-Profiverein zu bekommen. Und ist aber dann nach Europa, und das war eigentlich das Beste, was für ihn passieren konnte, weil er ist mittlerweile beim FC Kopenhagen angekommen und hat es über den Umweg Weißrussland, dann Moldova, dann Belgien, jetzt zum größten Verein von Dänemark geschafft. Und ja, leider ist in Afrika Reisen sehr, sehr teuer. Also es kostet fast so viel, wie wenn man nach Europa fliegt. Und ja, deswegen sehr wenig Erfahrung in andere Länder gesammelt. Südafrika hat schon eine enge Verbindung mit den Ländern, die grenzen, sprich Zimbabwe insbesondere, Mosambik, Botswana, Lesotho, Swasiland und Namibia. Also da gibt es eine enge Verbindung. Und ja, halt indirekt darüber, dass Vereine aus meiner Umgebung in Afrika kontinental gespielt haben. Da muss man sagen, da gibt's wirklich richtig kranke Geschichten. Wie es dann ist, wenn man als südafrikanische Mannschaft in der CAF Champions League in Kongo spielt oder in Tansania oder wo in anderen Ländern. Da gab's dann manchmal sehr abenteuerliche Behandlung für die Auswärtsmannschaft. Aber Südafrika ist in dem Bereich schon nochmal sehr anders wie andere afrikanische Länder. Also es ist eher im Fußball, würde ich schon sagen, professioneller und angesiedelt, ja, einfach.
Ja, jetzt sind wir ja schon so im kontinentalen Vergleich. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, die Liga gehört wahrscheinlich mit Ägypten zusammen zu den zwei stärksten des Kontinents. Die Nationalmannschaft hat aber lange Probleme gehabt, eben dieses Level der Liga vielleicht auch zu erreichen und da zu den stärksten Nationen Afrikas zu gehören. Die Fans haben es ja auch relativ wenig wertgeschätzt, sind wenig zu den Länderspielen gegangen, gerade wenn es eben jetzt in Städten außerhalb von Kapstadt oder auch Johannesburg war. Mhm. Erwartest du jetzt nach dem eigentlich doch guten Afrika-Cup Anfang des Jahres einen Aufschwung oder war das nur ein kurzes Aufflackern? Du hast ja schon gesagt, dass in Zukunft einiges nachkommen wird.
Ja, ich glaube, dass es in der Vergangenheit, man muss ja auch sagen, Südafrika war nach der Readmission, nach der Apartheid sehr erfolgreich erstmal. Die ersten 10 Jahre waren ja super. Sie haben sich 96 Afrika-Cup gewonnen, waren, glaube ich, dann im Afrika-Cup danach im Finale, waren bei Olympia dabei, haben sich 98 und 2-2 für die WM qualifiziert. Also damals hatten sie eine Generation, die international sehr konkurrenzfähig war. Sie waren, glaube ich, damals auch kurzzeitig unter den Top 20 der Welt. Ich glaube, wenn ich mir die Zeit anschaue zwischen so 2008 und 2020, viel Underperformance von der Nationalmannschaft, viele Male unter dem, was erwartbar war, geblieben. Oft Trainerprobleme, leider ist der Verband auch in der Vergangenheit immer eher sehr negativ aufgefallen. Das hat sich mittlerweile auch gebessert, aber das war ein ganz wichtiger Faktor. Gute Spieler hatten sie in der Zeit auch. Es war halt zwischen 2008 und 2020 so, dass die besten südafrikanischen Spieler eigentlich immer in Südafrika geblieben sind, insbesondere bei Chiefs, Pirates und Sundowns, und ihnen dann etwas die internationale Wettkampfhärte gefehlt hat. Die besten Südafrikaner spielen auch zum Großteil immer noch in Südafrika, aber durch größeren Fokus auf CAF Champions League gibt es da auch bessere Möglichkeiten international. Und es gibt halt einen extrem starken Sundowns-Block. Und wenn man sich mal so generell Nationalmannschaften anschaut, die erfolgreich sind, haben ja auch historisch gesehen oft einen großen Block von einer sehr starken Vereinsmannschaft gehabt. Und das hat jetzt sicherlich geholfen. Hugo Broers spielt sehr pragmatischen Fußball, viel pragmatischer als Sundowns. Aber sie hatten ja sogar beim Afrika Cup Pech, also sie hätten ja sogar im Halbfinale im Elfmeterschießen auch ins Finale kommen können. Und es gibt viele herausragende Könner. Ich würde sagen, der beste Spieler ist wahrscheinlich Teboho Mokoena von Sundowns. Da gab es auch Gerüchte darüber, dass es Premier League-Möglichkeiten gab nach dem AFCON. Und ja, wie gesagt, ich sehe die junge Generation als richtig, richtig stark an und denke aber auch, dass die im Moment am Schaffen ist, ja, durchaus weiter konkurrenzfähig sein wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch ein großes Wort um die WM-Quali für 26 mitreden werden. Und ja, denke, dass die Zeiten, wo AFCON-Qualifikation schwer war, hoffentlich jetzt vorbei sind. Es sollte wirklich so sein eigentlich.
Ja, und vielleicht können wir sie ja dann auch irgendwann mal wieder bei einer Weltmeisterschaft bestaunen. Ja, jetzt soll sich ja für die ganzen Liebhaber des afrikanischen Fußballs das Ganze auch so ein bisschen lohnen und die sollen mal von deinem Insiderwissen so ein bisschen profitieren. Welchen Spieler aus Südafrika müssen wir denn auf dem Schirm behalten? Wem traust du vielleicht auch eine große Karriere in Europa zu? Jetzt vielleicht sogar noch größer als einem Lyle Foster, der ja doch in der Premier League schon so ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnte.
Ja, also das, die Frage, wie viele Namen sind natürlich noch viele sehr junge Spieler, ich da aufzählen darf, aber ja, ich würde sagen, dass Spieler wie Jaden Adams von Stellenbosch, der 2001 geboren ist, also noch sehr jung, Oswin Apollis spielt immer noch bei Polokwane City. Das sind zwei junge Spieler aus Cape Town, die sehr gut auf sich aufmerksam machen in der ersten Liga. Du hast mit Antonio van Wijk jetzt jemand, der zu uns gewechselt ist, zur SV Ried, also auch jetzt mit 22 den Schritt nach Europa gemacht habe. Das ist jemand, den habe ich bei Ubuntu auch in der Jugend trainiert und dem traue ich extrem viel zu, möglicherweise. Rele Bochlile Mofokeng bei Orlando Pirates spielt links außen, ist 2004 geboren, ist jemand, der wirklich extremes Potenzial hat. der auch jetzt schon in der ersten Liga herausragende Sachen macht. Also dem würde ich sogar die Premier League zutrauen in Zukunft. Dann gibt es jüngere Spieler, die südafrikanische U20 hat jetzt auch am Wochenende das COSAFA-Turnier für das südliche Afrika gewonnen. Da gibt es Spieler wie Jody Ashin von Cape Town City, den ich auch letztes Jahr trainieren durfte und vorher bei Ubuntu. Das ist ein sehr guter junger Stürmer, der könnte ganz viel reißen. Ein Tando Nkosi bei Sundowns, 2004 geborener Sechser, ist jemand, auf den ich extrem viel halte. Und dann die zwei größten Talente sind vielleicht, das ist natürlich noch früh zu sagen, aber sind wahrscheinlich Siyabonga Mabena und Emil Witboy. Mabena ist 2007 geborener Offensivspieler, der auch jetzt bei Sundowns trotz seinem Alter schon in der ersten Mannschaft spielt. Das ist ein Ausnahmekönner, wirklicher Ausnahmekönner. Und Emil Witboy bei Cape Town City ist 2008 geboren und ist wahrscheinlich vom Talent und vom Können und von den Wow-Momenten der beste Spieler, den ich je trainiert habe. Und ja, sein Vater war auch Erstligaspieler in Europa. Surprise Ralani hat gespielt in Schweden und Dänemark. Und ja, Emil Witboy ist ein spezielles Talent. Lazola Marku von Supersport, 2007 geboren. Supersport hat auch gerade Chandre Campbell zu Club Bruges verkauft. Das ist ein 2005 geborener Offensivspieler. Also ich rede jetzt über viele Namen, aber deswegen sage ich ja, ich glaube, dass es da in Zukunft wirklich extrem spannend wird.
Ich könnte dir, glaube ich, auch noch Stunden zuhören, weil es einfach so ein spannendes Thema ist und ja, wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum ich wenig Insider für den südafrikanischen Fußball finden könnte, die mir mehr erzählen können. Und deswegen sage ich nochmal großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mal am Anfang von 20 Minuten gesprochen, jetzt sind wir bei 40 und ja, es ist mir vorgekommen wie 5. Ja, auf jeden Fall auf deinem Weg alles Gute und ich werde die Jugendspieler verfolgen, deinen Weg verfolgen und wünsche dir natürlich dafür alles Gute. Danke dir.
Vielen, vielen Dank und ja, es ist mir eine Sache, die mir am Herzen liegt und kann nur an meine Fußballkollegen sagen, schaut ruhig nach Südafrika, es gibt da extrem viel Potenzial im Fußball, das in der Zukunft mal hoffentlich einen großen Impact im europäischen Bereich auch haben wird.